Lebensmittellieferdienste gegen Bluthochdruck, Kaffee gegen Vorhofflimmern, Metformin, um länger zu gehen und PCSK9-Hemmer für alle? Bei der Jahrestagung der American Heart Association gab es viele Breaking News, manche weniger, manche mehr. Räumen wir sie mal ein wenig auf und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Vice-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, soweit ganz gut. Wir werden einmal gucken müssen, wie das mit den Breaking News ist, ob das wirklich ja vielleicht News zum Brechen sind oder...
Oder voll Alarm.
Oder ob wir da wirklich was rausdestillieren können.
Ja, okay, das werden wir tun. Vielleicht kurz vorab, mir ist klar geworden in der Vorbereitung dieses Gesprächs, dass wir die 160. Episode des Podcasts machen. Allein seit Juli sind 22 dazugekommen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also das ist natürlich schon etwas, was viel Arbeit ist. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz schön Mühe gegeben in den letzten Wochen, Monate. An dieser Stelle auch wirklich mal Dank an Sie, Herr Nössler. Aber es ist ja so,
Gito,
wenn man wirklich up to date bleiben will, dann müsste man jeden Tag zwischen 10 und 20 wissenschaftliche Artikel lesen.
Mhm.
Und zwar nicht einfach nur überfliegen, sondern wirklich auch kritisch einordnen. Das ist völlig unrealistisch. Das kann niemand schaffen. Und genau deshalb, Herr Nössler, machen wir eigentlich diesen Podcast, um gemeinsam das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen,
mhm,
um aktuelle Studien so zu besprechen, dass sie im klinischen Alltag was bringen. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Breaking News jetzt heute. Ist das wirklich etwas, wo wir sagen können am Ende, ja, und hier ist ein bisschen Weizen mit dabei.
Richtig. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, selbst wir würden es schaffen, jeden Tag 20 Papers kritisch zu konsumieren und die dann, wenn wir die Zeit dafür hätten, ne? Also Sie machen Lehre, Sie machen Forschung, Sie machen Krankenversorgung. Gerüchteweise haben Sie auch noch eine Familie und bei mir ist es ein bisschen anders, aber letztlich unterm Strich genauso. Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden da draus jedes Mal jeden Tag einen Podcast machen. Wer soll denn das hören?
Tja.
Genau.
Also ich glaube, da hat auch die Treue und die Geduld unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Grenzen.
Okay, also wir sind wieder in der Kategorie des wissenschaftlichen Bullshit-Bingos. Und wir versuchen ja so ein bisschen die Zahlen umher zu schieben auf diesem Bingo-Feld, auf dieser Bingo-Tafel. Wir kommen zur AHA. Wir hatten es gecliffhangert an der einen oder anderen Stelle. Anfang November, also Ende der ersten Novemberwoche, war die Jahrestagung der American Heart Association in New Orleans. Bisschen schade, dass wir nicht dort waren. Vielleicht sollten wir da mal hinfahren. Zahlreiche Papers haben die dort, publiziert. Ganz oft, das wissen all jene, die hin und wieder mal zu solchen internationalen Tagungen fahren, werden neue wissenschaftliche Daten dort als sogenannte Late-Breaking Clinical Trials veröffentlicht. Das ist dann alles noch nicht peer-reviewed, das ist nicht publiziert. Das ist quasi einfach nur dort als Abstract vorgetragen, auch oral. Aber nochmal so mit Blick auf diese schöne Aussicht New Orleans, Bourbon Street und so, ne? Kennen Sie alles. Wäre das nicht wirklich mal eine Idee, dass wir zu zweit zu so einer Jahrestagung fahren und dann so live, ja, das Spiel vor Ort am Spielfeldrand kommentieren? Man könnte sich jetzt schon mal einfach speichern, 6. bis 9. November 26, da ist die AHA-Tagung in Chicago, McCormick Place.
Ja, also das wäre ja mal wirklich was. Huh? Evidence Update on Tour.
Ja.
Wir beide im Stadion. Die AHA-Tagung ist ja wirklich so etwas wie ein Olympiastadion der Kardiologie. Da laufen alle großen Studien ein und die Wissenschaftswelt schaut zu. Und wir beide auf der Tribüne und machen unsere Sprüche. Könnte ich mir gut vorstellen.
Okay.
Aber wenn man sich wirklich mal anschaut, wie viele Papers dort jedes Jahr vorgestellt werden, dann merkt man ziemlich schnell, da würde noch nicht mal ein Marathon ausreichen, um das alles wirklich durchzuarbeiten. Und deshalb heute diese kompakte Variante, dass wir uns wirklich mal so die Highlights rauspicken.
Mhm. Marathon würde nicht reichen, man müsste wahrscheinlich einen Ironman mal 4 oder sowas hinlegen. Also, wir schreiben uns mal in unsere Kalendarien den 6. bis 9.11.26. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich fände es cool. Wir haben für diese Episode heute entschieden, dass wir, ein Stück weit vielleicht willkürlich, aber auch gar nicht so willkürlich an diese verschiedenen Neuigkeiten rangehen. Sie haben es gesagt, würden wir alle dort veröffentlichten Neuigkeiten bearbeiten, müssten wir wahrscheinlich ein einwöchiges Gespräch hier führen. Das hört kein Mensch da draußen. Wir haben uns entschieden, dass wir uns nur mit den Neuigkeiten beschäftigen, die gleichzeitig publiziert wurden in einem Peer-Reviewed Journal. Also auf diese Late Breakings, vor denen ich gesprochen habe, rein orale Präsentationen und Abstracts wollen wir verzichten, aus einem einfachen Grund, weil wir da nicht so methodisch schlau werden. Da steht halt nicht so viel drin. Und diese Arbeiten, die wir jetzt besprechen, die bringen mich zu einer ganz, ganz wichtigen Frage. Welche könnten das sein, Martin Scherer? Raten Sie mal.
Vielleicht, wo wir die ganzen Referenzen hinpacken?
In die Shownotes.
Genau. Weil Sie haben es ja schon gesagt, Herr Nössler, also wir wollen Studien besprechen, die den Reality-Check des Peer-Reviews hinter sich haben. Mhm. Diese Vorab-Präsentationen sind oft spannend, manchmal sogar spektakulär, aber haben eben diesen Check noch nicht hinter sich. Und man könnte fast sagen, erst wenn es in den Shownotes steht, ist es wirklich reif fürs Mikrofon.
Großartig. Okay, also wir sind hier quasi der Peer Review hoch 2, habe ich Sie richtig verstanden?
Genau. Okay. Ja, ja. Nössler Scherer Barbecue. Erst was da gegrillt wird, darf in die Shownotes.
Okay, gut. Passt. Also Shownotes haben wir wieder einige am Start. Wir haben uns überlegt, wir machen das nach dem folgenden Motto. Wir hoppeln jetzt mehr oder weniger zu zweit durch diesen Publikationsreigen. Wie gesagt, eine Auswahl von uns. Und das machen wir so, dass ich jeweils versuche, die Publikation kurz vorzustellen, zu sagen, was ist das für eine Publikation, was haben die gemacht, was kam da raus? Und dann würden Sie, Martin Scherer, das kommentieren, gerne auch zerpflücken, einordnen, klinische Relevanz herausfinden und vielleicht so ein Cliffhanger, intrapodcastuell. Das Highlight haben wir uns ganz fürs Ende aufgehoben. Wollen wir das so machen?
Sehr gerne.
Cool. Dann starten wir mit einer Arbeit, die beschäftigt sich mit Dash-Pattern-Lebensmitteln und den Effekten auf den Blutdruck. Das ist der GoFresh Randomized Clinical Trial. Die Arbeit ist im JAMA erschienen. Das JAMA wird uns heute noch sehr oft begegnen von Juraschek und Kolleginnen und Kollegen. Es gibt auch einen begleitenden Kommentar dazu. Die haben 180 Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Boston sich angeschaut oder eingeschlossen. Mittleres Alter war 46 Jahre, 57% Frauen. Und dann gab es eine Intervention. Für 12 Wochen hat die eine Hälfte per Lieferdienst nach Hause Lebensmittel bekommen, die diesem Dash-Programm entsprechen. Das wurde bestellt mit dem Diätberater zusammen. Es gab keine Kostenbegrenzung. Und in der Kontrollgruppe hat man es anders gemacht. Die haben alle 4 Wochen, also 3-mal dann, jeweils 3 500-US-Dollar-Vouchers bekommen und sollten sich selbstständig Lebensmittel kaufen. Und dann hat man nach 3 Monaten geguckt, wie hat sich denn der Blutdruck dieser beiden Gruppen unterschieden. Die war initial 130 zu 79,8 Millimeter Hg im Mittel. Und dann ist der in der Interventionsgruppe eben nach diesen 12 Wochen systolisch um knapp 6 mm Hg gesunken, in der Kontrolle nur um 2,3 mm Hg. Wichtiger Hinweis hier, das waren immer Praxismessungen. Die Leute waren angehalten, sich kurzzeitig zu beruhigen. LDL-C ist auch gesunken, Interventionsgruppe minus 11,4, Kontrolle minus 3,4 Milligramm pro Deziliter. Grüße in Nordosten, da müsst ihr jetzt mal selbst rechnen. Initial war der so bei 120 versus 112, das LDL-C. So, BMI hat sich nicht verändert, HbA1c nicht. Und nach 6 Monaten hat man sich die Gruppen nochmal angeschaut und dann waren alle Effekte wieder weg. So, was machen wir mit GoFresh Randomized Clinical Trial?
Ein bisschen beeindruckt sein. Erst nur ein bisschen. Ein bisschen beeindruckt sein, wie sich Ernährung auf kardiovaskuläre Parameter auswirken kann. Aber auch wahrnehmen, was so das Lehrstück dahinter ist, nämlich dass der Effekt nach einem halben Jahr wieder verpufft. Also dauerhafte Lebensstiländerung ist eben mehr als einfach mal 12 Wochen Lieferdienst. Mhm. Wenn man sich das Ganze mal methodisch anguckt, die Studie, sie ist relativ sauber gemacht, 180 Teilnehmende, 12 Wochen Intervention. Aber man muss dazu sagen, es ist eigentlich eher eine Machbarkeitsstudie als ein Wirksamkeitsnachweis. Und der Effekt, ja, da ist einer da, aber überschaubar. Wie gesagt, also dass die Wirkung nach einem halben Jahr wieder verschwunden ist, das zeigt, dass hier vor allem eigentlich das Setting wirkt, nicht unbedingt ein nachhaltiger Verhaltenswandel. Und dann muss man natürlich dazu sagen, Sie haben es eigentlich auch schon erwähnt, das waren ausschließlich Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Das ist epidemiologisch interessant, aber limitiert natürlich die Übertragbarkeit auf andere Bevölkerungsgruppen. Also in Summe ein spannendes Proof of Concept, aber noch kein Rezept für die Regelversorgung. Aber vielleicht denken Sie ans dusselige Herzgesetz, was nicht gekommen ist. Entschuldigung, ich will niemanden langweilen. Aber vielleicht ein Fingerzeig in Richtung Verhältnisprävention.
Verhältnisprävention. Und hier ist es ja sogar auch noch eine verhaltenspräventive Nummer und doch eine relativ aufwendige Intervention, ne?
Ja, aber Mossafarian bringt es ja in seinem begleitenden Kommentar eigentlich auf den Punkt. Und deshalb der Fingerzeig in Richtung Verhältnisprävention, dass gesunde Ernährung eben keine Privatangelegenheit
ist. Richtig, genau.
Und Bitte.
Und man könnte auf diese aufwendige Intervention, die hier vorgestellt wurde in der Juracek und andere Studie, verzichten, wenn die Verhältnisse so wären, dass die Leute sich so ernähren. Das ist der Punkt.
Richtig. Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch dieses Konzept der medically tailored groceries. Mhm. Also das sind einfach Gesundheitseinkaufsläden, wenn man mal so das übersetzen will. Und das ist einfach deutlich mehr als Sozialromantik. Das im Grunde genommen ist das präventive Medizin mit Lieferadresse. Und dann sind wir mittendrin in der Verhältnisprävention.
Okay. Ich habe mir gerade so einen Tante-Emma-Laden mit Doktor vorgestellt.
Genau.
Okay, gut. Schön, dass wir so positiv hier reingehen. Das freut mich sehr. Also wir haben die Kommentierung und so im Vorfeld nicht gemeinsam erarbeitet. Das ist Sharer only. Und das
aber die ganzen Lipidstudien kommen ja noch, Herr Nössler.
Oh, okay. Das heißt,
wir haben schon noch ein paar negative Affekte im Köcher.
Okay, aber selbst darin können wir immer auch positive Botschaften finden, nämlich was man nicht machen sollte. Wir bleiben noch kurz im Bereich Ernährung. Es gibt eine Studie, das ist der DCAF Randomized Clinical Trial und den Namen darf man nicht wörtlich nehmen. Die Arbeit ist von Wong et al., ist auch im JAMA erschienen. Und das ist ein Open-Label-RCT, ja natürlich, man sieht ja, ob ich Kaffee trinke oder nicht, mit 200 Erwachsenen und einem Vorhofflimmern. Wurde durchgeführt in den USA, Kanada und Australien. Und diese Erwachsenen, die da rekrutiert wurden, die hatten eine ja geplante Kardioversion. Und nach der Kardioversion wurden die für 6 Monate 1:1 randomisiert, entweder angehalten, jeden Tag mindestens eine Tasse Kaffee zu trinken, und zwar koffeiniert, also nicht decaf, sondern caffeinated, oder eben kaffeeabstinent zu sein. Diese 2 Gruppen. Primärer Endpunkt in den 6 Monaten war Wiederauftreten von Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Und das war tatsächlich so, in der Kaffeegruppe trat das bei 47% der Kaffeetrinker ein so ein Ereignis mindestens auf. Bei den Abstinenten waren es immerhin 64%. Das macht eine Hazard Ratio von 0,61, also doch deutlich erniedrigt. Und die Autoren sagen, das ist signifikant. Also Kaffee für alle, die es am Häupern haben.
Ja, fast. Also Herr Nösser, Sie haben ja heute an Ihrer Zitronenbrause genippt, kurz vor Aufnahme. Ich habe hier einen Kräutertee vor mir stehen. Aber das sind tatsächlich gute Nachrichten für Kaffeetrinker. Endlich. Mhm. Endlich mal gute Nachrichten für Kaffeetrinker. Die Studie zeigt, dass nach einer Kardioversion diejenigen, die täglich mindestens eine Tasse Kaffee hatten, seltener Vorhofflimmern hatten als die Abstinenten, obwohl Abstinenz hier ein etwas kontraintuitiver Begriff ist.
Ja, Kaffeeabstinenz.
Kaffeeabstinenz ist an vielleicht sprachlich ein bisschen drüber. However, also diese Studie, die ist methodisch spannend, wenngleich natürlich etwas heikel. Sie haben es schon angesprochen, nur 200 Teilnehmende, offene Randomisierung. Also es wussten alle, wer Kaffee trinken würde. Und die Kontrolle, die bestand aus Verzicht, nicht aus Placebo. Und das öffnet dann Tor und Tür für Erwartungseffekte, Open Label Bias, das ist eigentlich eine Unterform des Performance Biases. Mhm. Also mir fehlt etwas, ich darf etwas nicht machen und deshalb antizipiere ich bestimmte Effekte und nehme auch bestimmte Dinge wahr durch die Brille dieser negativen Erwartung. Da gibt es sehr viel Literatur. Wir haben selber mal eine große Nocebo-Studie gemacht, die selber auch seinerzeit ins JAMA geschafft hat. Da haben wir die Erwartungseffekte während der großen Impfaktion in der Pandemie untersucht und diejenigen mit negativen Erwartungen hatten danach auch mehr Nebenwirkungen in ihrer Wahrnehmung. Das heißt, der Open-Label-Bias ist eine Art Erwartungsbias, wenn man so will. Mhm. Dennoch ist dieses Signal konsistent mit früheren Beobachtungen. Ja, also moderater Koffeinkonsum scheint eher protektiv zu sein als riskant. Ich würde jetzt einfach mal diese ganze ewige Kaffee-Story, die ja schon seit Jahrzehnten geht und sicherlich noch Jahrzehnte weitergehen wird, ja. Ich würde sagen, da poppt mal was auf, was in favor Coffee ist, was positiv für Kaffee ist, dann poppt mal was auf, was eher den Kaffee etwas stigmatisiert. Wenn ich mir die ganze Kaffeeforschung der Jahrzehnte angucke, hält sich das irgendwie die Waage. Also,
ja. Okay. Wobei tatsächlich hängen geblieben ist, kann natürlich jetzt auch ein Spin von der Kaffeeindustrie sein, dass die produktiven Effekte des Kaffeetrinkens, also jetzt auch nicht des übermäßigen, das ist ja klar, Dosis macht das Gift, dass die produktiven Effekte so ein bisschen überwiegen. Das ist irgendwie so im Hinterkopf hängen geblieben.
Ja, also das scheint tatsächlich so zu sein. Ganz ehrlich, ich trinke jeden Tag 2 Tassen Kaffee, eine morgens, eine nachmittags.
Okay.
Und das mache ich einfach nur, weil ich ihn gerne trinke.
Okay. Also ich trinke deutlich mehr als Sie und ich lebe noch. Vielleicht aber ganz kurz, auch fürs Glossar, der Open-Label-Bias. Sie sagten, das ist eine Unterform des Performance-Bias. Nur, dass wir es plastisch machen, das ist jetzt eine Hypothese, die wir hier aufstellen, es könnte zum Beispiel bedeutet haben, dass wenn ich sage in der Kontrollgruppe, du darfst keinen Kaffee trinken, also ich nehme dir was weg, dass das im Zweifel sogar das Risiko erhöht haben könnte für ein Wiederauftreten von Flimmern.
Ja, ganz genau. Also wer keinen Kaffee trinken durfte, der könnte mit Unlust oder Entzugserscheinungen reagiert haben. Der könnte eine negative Erwartung haben, mir fehlt etwas. Und solche psychophysiologischen Effekte, die können dann eben die Symptomwahrnehmung beeinflussen. Die können sogar auch die Herzfrequenzvariabilität beeinflussen oder auch Stressreaktion und damit eigentlich indirekt auch das Risiko für Vorflimmern. Und deshalb spielt die Erwartung eine besondere Rolle.
Okay. Also hier könnte man tatsächlich sogar Risiken, auch wenn wir jetzt nur hypothetisch sind, sogar psychosomatisch und pathophysiologisch erklären. Aber interessant, das nehmen wir mal mit und das ist die entscheidende Einordnung an der Stelle für diese Arbeit. Und die Studie, die Sie zitiert haben, die Nocebo-Studie von Schäfer und Kollegen in JAMA Network Open erschien 2013, die kommt natürlich auch in die Shownotes.
Jawohl.
Wir bleiben noch kurz beim Vorhofflimmern, gehen jetzt aber so ein bisschen von den Ernährungsinterventionen weg. Wir kommen zur sogenannten Ocean Study. Das ist auch wieder eine Open-Label-RCT, also randomisiert kontrollierte Studie. Diesmal mit knapp 1300 Patienten. Und die Frage, die sich die Autorengruppe gestellt hat, ist Rivaroxaban, Markenname ist Xarelto, besser als Aspirin, also ASS, nach einer erfolgreichen Katheterablation. Welches ist besser, das eine oder das andere? Die Arbeit ist von Werma und Kolleginnen und Kollegen im New England Journal of Medicine publiziert worden, parallel zur Tagung. Wir reden hier über Menschen mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern, die im Alter bis 85 Jahre maximal rekrutiert wurden. Und bei denen die Katheterablation mindestens ein Jahr oder länger zurücklag. So. Und dann hatten die ein Follow-up von 3 Jahren, wurden 1:1 randomisiert. Die Interventionsgruppe bekam 15 Milligramm pro Tag Rivaroxaban und die Kontrollgruppe bekam ASS, Aspirin, 70 bis 120 Milligramm pro Tag. Der kombinierte Endpunkt, den sehen wir jetzt noch häufiger, Schlaganfall, hier systemische Embolie oder neuer okkulter embolischer Schlaganfall. Dieser Endpunkt, der trat in der Rivaroxaban-Gruppe bei 5 Patienten auf im Follow-up-Zeitraum, in der Aspirin-Gruppe bei 9. Also fast doppelt so viel. Aber dieser Unterschied ist nicht signifikant. Dafür, und das würden wir erwarten, waren natürlich die Blutungen häufiger. Bei Rivaroxaban gab es 10 schwere Ereignisse bis hin zu fatal und unter ASS nur 4. Und das Interessante ist, nehme ich jetzt gleich mal eine Einordnung von Ihnen weg, Martin Scherer. Die Firma Bayer, die Xarelto herstellt, ist Sponsor dieser Studie und die schießen hier offenbar gerade ihr eigenes Arzneimittel ab, oder?
Ja, also ich sag mal so, das spricht zumindest für Transparenz. Also der Sponsor war Bayer, also der Hersteller von Rivaroxaban, und wenn dann das eigene Präparat im Ergebnis schlechter abschneidet, dann spricht das immerhin wirklich für eine Transparenz in der Publikation. Also hier einen kleinen Pluspunkt. Okay. Muss man auch mal verteilen. Pluspunkte für die Industrie hört man nicht so oft hier in diesem Podcast. Ich hoffe, die Zuhörer werden es uns nachsehen. Aber das Ergebnis ist ernüchternd. Riva Roxaban war nicht besser als ASS, verursachte aber deutlich mehr Blutungen. Methodisch, Herr Nössler, haben wir es hier wieder mit einem Open-Label-RCT zu tun. Also keine Verblindung. Also ich habe fast den Eindruck, Sie haben ja ein kleines methodisches Motto durch diese Episode gelegt. Ein Open-Label-Motto. Aber was macht Open-Label hier? Während Open-Label in der Arbeit zuvor Erwartungseffekte provozieren konnte, dann kann es hier das Risiko für den sogenannten Detection Bias erhöhen. Detection Bias, also bei der Meldung von Blutungen oder subjektiven Symptomen. Ja. Also auch hier wieder, da spielt die Brille eine Rolle, da spielt in gewisser Weise auch die Erwartung eine Rolle, aber das kann eben dazu führen, dass wir ein ganz anderes Meldeergebnis hier produzieren. Das muss man einfach wissen, wenn man Open-Label-Trials vor sich hat.
Theoretisch hätte man ja hier auch verblinden können. Ne? Also hier gibt es hier einen Grund, dass man nicht verblindet. Weil ich meine, Katheterablationen hatten alle. Die kann ich nicht verblinden. Da muss ich eine Schemprozedur wählen. Aber ob ich jetzt den Wirkstoff ASS oder Rivaroxaban reinkippe, das sind Tabletten. Theoretisch hätte man hier verblinden können, oder?
Also Sie haben völlig recht, Herr Nössler. Das hätte man machen können. Ich kann Ihnen das ehrlich gesagt auch nicht beantworten, warum es nicht gemacht wurde. Vielleicht haben die Autoren sich gedacht, dass ja die Bewertung der Outcomes verblindet war. Das heißt, diejenigen, die die Endpunkte dann beurteilt haben, wussten nicht, welche Therapie die Patientinnen und Patienten erhalten hatten.
Ja.
Weil ich fand das dann deshalb auch nicht so schlimm, denn eine Verblindung ist ja auch immer ein gewisser Aufwand.
Ja.
Aber es war nicht double blind und ich sag mal, zumindest auf der Patientenseite kann es da schon diesen Bias gegeben haben bei der Meldung von Symptomen.
Alles klar. Oder vielleicht hat, jetzt kommt wieder so eine alberne Hypothese vom Nössler, vielleicht hat der Studiensponsor sich gedacht, ach, ist ja eh alles wurscht, das Patent von Xarelto ist sowieso abgelaufen und am Ende ist uns das alles egal.
Ja, das ist dann eine messerscharfe und stringente Industriestrategie. Ja, okay. Das ist, der kriegt bestimmt einen Bonus. Ja.
Okay.
Der verantwortliche Manager.
Okay. Ja, dann haben wir jetzt das Thema Vorhofflimmern ein-, zweimal abgeschossen. Kommen wir zur PAVK. Wir haben eine Arbeit, die während des AHA publiziert und natürlich dort besprochen wurde. Das ist die sogenannte PERMIT-Studie. Und das ist tatsächlich jetzt von wegen roter Faden Open Label. Das ist jetzt mal ein wirklich doppelt verblindeter, randomisierte, kontrollierte Studie. Jetzt sind wir wieder im JAMA. Da wurde die Arbeit publiziert. Und die haben in PERMIT versucht, Folgendes: Hilft es Menschen, die eine PAVK der unteren Extremitäten haben, aber keinen Diabetes mellitus, das ist wichtig, wenn man ihnen Metformin gibt, und wie wirkt sich das auf die 6 Minuten Gehdistanz aus? Kann man die durch die Gabe von Metformin verlängern? Vergleichbar Placebo. Hier haben wir 200 Erwachsene ab 50 Jahren drin. Die wurden 6 Monate angeschaut und relativ einfach das Ergebnis, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Metformin kannst du dir auch schenken.
Ja, also erstmal Gratulation, Herr Nössler, dass wir nach schon 20 Minuten Podcast ein RCT besprechen. Ja? Der erste heute.
Wir haben die Studie also nicht gemacht.
Ja, genau. Aber ich will damit nur sagen, also zweimal Open Label, jetzt der erste richtige RCT. Sie haben es angesprochen. Nessler, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, mit Metformin.
Ja.
Wir reden hier über Metformin, praktisch das Urgestein in der Diabetestherapie, dass das die Gehstrecke verlängern soll. Ja. Da muss man erstmal drauf kommen und da sind wir jetzt bei der biologischen Rationale der Studie. Metformin aktiviert die AMP, also die aktivierte Proteinkinase. Das soll dann den zellulären Energiestoffwechsel verbessern. Es soll den oxidativen Stress senken und dann auch die Mitochondrien in der Skelettmuskulatur stabilisieren. Also Mitochondrien ist völlig klar, die Kraftwerke der Zelle, da wird das ATP bereitgestellt, die Atmungskette weitergehen, oxidative Dekarboxylierung. Ich würde am liebsten da noch ein bisschen drüber reden. Aber
wir haben Zeit.
Also man erhofft sich tatsächlich, da muss, aber wie gesagt, auf die muss man erstmal kommen, man erhofft sich durch das Metformin eine bessere Muskelausdauer und Durchblutung. Also so weit die Rationale. Das klingt auch gut auf dem Papier. Es hat sich aber, wie Sie schon gesagt haben, in der Praxis nichts bewegt. Kein Unterschied in der 6-Minuten-E-Strecke, trotz ordentlicher Methodik. Also Herr Nössler, wieder eine Studie beiseite gelegt. Vielleicht braucht es dann bei der PAVK doch eher Blutfluss anstatt Biochemie. Aber die Biochemie, die braucht man, um überhaupt erstmal das Design zu verstehen.
Sehr gut. Also die haben das nicht einfach so willkürlich, auch welche Substanz hauen wir heute mal rein. Sie haben es sehr ausführlich erklärt, warum. Also es gibt eine Rationale, die die Forscher bewogen hat. Und Metformin ist ja in den letzten Jahren immer mal wieder so als Allzweckwaffe auch, ja, als mögliche Allzweckwaffe beschrieben worden. Ne? Da gibt es ja die...
Das Metformin ist das Vitamin D der Diabetologie.
Ja, genau, richtig. Ja. Gut, dann waren wir in den Beinen. Irgendwie müssen wir da auch immer wieder bleiben. Jetzt kommen wir zum Cholesterol. Endlich. Und wir nähern uns dem Höhepunkt des heutigen Gesprächs. Da gibt es nämlich einige Arbeiten zum Thema Cholesterin, LDL und natürlich auch, alle ahnen es schon, familiäre Hypercholesterinämie. So, und eine erste Arbeit, jetzt fangen wir mal ein bisschen verrückt an, weil diese Arbeit zu verstehen, das allein erfordert schon einen sehr klaren Kopf. Eine doch überraschende Arbeit für einen Kardiologenkongress ist eine Kosteneffektivitätsberechnung, die dort vorgestellt wurde, und zwar zu der Frage: Ist ein Screening auf eine familiäre Hypercholesterinämie bei Kindern und oder jungen Erwachsenen kosteneffektiv? Wichtig hier, es geht um die Betrachtung in den USA. Die Arbeit ist von Bellows und Kollegen im JAMA erschienen. Und auch dort gibt es einen begleitenden Kommentar dazu. Der hat eine sehr klare Headline, die sagt schon alles: Childhood Cholesterol Screening is not cost effective. So, um es mit ganz einfachen Worten zu formulieren, die haben eine Simulation angestellt auftretender kardiovaskulärer Ereignisse in den nächsten Jahren in den USA und haben dann rausgerechnet, wie viele dieser Ereignisse könnten auf eine familiäre Hypercholesterinämie zurückgehen, natürlich abhängig der bekannten Prävalenzspannen, und wie viele dieser Ereignisse könnten durch ein Screening etwa verhindert werden. Die kommen in einer hypothetischen Kohorte von, sagen wir mal heute, so ein Schnitt der 10-Jährigen, etwa 4 Millionen Kinder und Jugendlichen in den USA, würden die für diese 4 Millionen Menschen über die gesamte Lebenszeit, und das fand ich spannend, 3 Millionen kardiovaskuläre Ereignisse erwarten. Und darunter rechnen sie etwa 16.000 dieser Ereignisse, also sehr wenig, einer familiären Hypercholesterinämie zu. Und das ist interessant, nur 1.400 bis 1.800 dieser Ereignisse, so die Autoren, ließen sich überhaupt durch ein Screening verhindern. Es ist weniger als 0,1% aller dieser Ereignisse. Ähnlich ist es dann auch bei einem Screening im frühen Erwachsenenalter. So, und die haben dann sogar Number Needed to Screens noch errechnet. Die liegen irgendwo zwischen 3.000 und 8.000. Long story short, es lohnt sich nicht. Es kostet einen Haufen Geld. Die arbeiten dort mit Qualis. Wer das will, kann da gerne einsteigen. Martin Scherer, was sagt uns diese Berechnung? Was sagt uns der Kommentar?
Also, das ist erstmal eine dieser Studien, Herr Nössler, die man auf einem Kardiologie-Kongress nicht direkt erwartet, denn die Message ist, Screening lohnt sich nicht. Kann man schon mal ein kleines Ausrufezeichen dahinter machen. Methodisch ist die Modellierung ordentlich, wenngleich die Eingangsannahme steil ist. Also 3 von 4 Millionen.
Krass,
das bedeutet, das bedeutet eine kardiovaskuläre Lebenszeitprävalenz von 75%.
Hammer, oder?
Das müssen wir erstmal ein bisschen verarbeiten. Aber dennoch, also es ist eine Modellierung und wir haben ja wirklich mit zahllosen Modellierungen auch während der Akutphase der Pandemie zu tun gehabt. Da hat man seine Annahmen, die können stimmen, die können aber auch weit daneben liegen. Und dann rechnen diese Autoren hier natürlich mit der idealen Adhärenz, mit perfekten LDL-Schwellen, und mit linearen Effekten. Herr Nössler, wir beide wissen, wenn die Realität eins nicht ist, dann ist es linear. Also die Realität ist viel unordentlicher. Dennoch steht jetzt hier am Ende die klare Botschaft, ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie im Kindesalter, das klingt präventiv erstmal attraktiv, aber ist volkswirtschaftlich überhaupt nicht haltbar und überhaupt nicht effizient.
Sie haben gesagt, dass die Autoren mit einer Lebenszeitprävalenz rangehen von tatsächlich 75%, also 3 von knapp 4 Millionen. Es gibt ja in Deutschland die GEDA-Studie, wenn man es mal auf uns so ein bisschen runterbricht, die rechnen da eine Lebenszeitprävalenz von etwa 11% für Frauen und 13% für Männer vor. Ne?
Ja, eben.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Also, wie gesagt, die Modellierungen stehen und fallen mit den Annahmen. Mhm. Aber dennoch kommt dieses Paper trotz allem zu einer korrekten Aussage.
Ja, okay. Interessant, überraschend auch für Sie, unerwartet, dass so eine Arbeit, die doch sehr klar gegen Screening spricht, auf einem Kardiologenkongress veröffentlicht wurde. Vielleicht interessant dazu, dass jüngst im Deutschen Ärzteblatt großer Artikel erschienen ist, Originalarbeit, wo auch Kardiologen mit beteiligt waren und die Conclusio, die Quintessenz mehr oder weniger ist, dass sie auch sagen, abhängig der Prävalenz, die wir hier sehen, sagen die, wäre ein populationsbezogenes genetisches FH-Screening auch in Deutschland eher nutzlos. Das ist selbst von Kardiologensicht jetzt der Abgesang auf das dusselige Herzgesetz, oder?
Ja, wenn man die gesamte Bevölkerung genetisch screent, findet man viele Zufallsbefunde.
Ja.
Aber nur wenige, die wirklich klinisch relevant sind. Und unterm Strich ist es dann so, dass genetisches Screening erstmal sehr nach Präzisionsmedizin klingt. Sie wissen, wie ich zu diesem Begriff stehe. Aber in der Fläche ist es dann wenig präzise. Und jeder, der mit Humangenetik ein bisschen was zu tun hat, der weiß, es gibt so etwas wie Penetranzlücken.
Mhm.
Ja. Der Genotyp allein sagt überhaupt noch nicht, ob jemand wirklich erkrankt oder nicht. Also Genotyp und Phänotyp, das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Genau, das sind alte Bekannte, die aber nicht Hand in Hand miteinander umherspazieren.
So nicht zwangsläufig.
Nicht zwangsläufig. Wir bleiben dennoch in der Welt der Dyslipidemien, der Lipide, der Fettstoffwechselstörung und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zum Highlight, zu den PCSK9-Hämmern. Wir haben eine Arbeit jetzt, das ist die erste, mit der wir uns dazu beschäftigen wollen. Das ist der Rizalius CV Trial. Der ist von der Firma Amgen gesponsert. Amgen stellt bekanntlich den PCSK9-Hämmer Evolocumab her, Handelsname Repatha. Das ist in diesem Trial dann tatsächlich auch die Prüfsubstanz im Interventionsarm. Und zwar 140 Milligramm alle 2 Wochen und wird getestet gegen Placebo, also Nüschte, bei Menschen mit Arteriosklerose oder Diabetes, also nicht gleichzeitig, mit einem LDL von mindestens 90 Milligramm pro Deziliter, aber ohne früheren Infarkt oder Insult. So, das sind jetzt mal so die Einschlusskriterien. Zu dieser Arbeit, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, gibt es auch einen begleitenden Kommentar. Immerhin 12.000 Probanden, 1:1 randomisiert, die waren im Mittel 66 Jahre. Es waren fast alles Weiße, kann man glaube ich so sagen. Und die haben über einen mittleren Follow-up von 4,6 Jahren nach einem Composite-Endpunkt gesucht. Also Tod durch KHK-Ereignisse, Infarkt, Schlaganfall oder tatsächlich auch Revaskularisation. So. Und dann gibt es quasi 2 Endpunkte. Das ist einmal dieser MACE-3 oder MACE-4. In MACE-4 ist dann Revaskularisation mit drin, ein bisschen komplex. Und dann haben sie gefunden, in der Intervention traten 6,2 beziehungsweise bei 8% der Probanden so ein Ereignis auf. In der Placebo-Gruppe waren es 13,4 beziehungsweise 16,2. Das macht immerhin, wenn man das in eine Number Needed to Treat umrechnet, 36 bis irgendwas 56 in knapp 5 Jahren. Und interessant ist, dass man in einer Auswertung der einzelnen Unterendpunkte, das sind dann sekundäre Endpunkte, eben sogar sieht, dass Todesereignisse reduziert werden, nominell. Was machen wir mit dieser Arbeit?
Vielleicht erstmal die Therapiekosten zu ergänzen. Das wäre so ein erster Schritt. Ja. Die können wir vielleicht noch nachliefern. Also, was machen wir mit dieser Arbeit? Wir ordnen sie einmal ein. Methodisch in Ordnung, doppelblind, placebo kontrolliert, großes Kollektiv. Sie haben schon gesagt, dass fast alle weiß waren.
Mhm.
Sponsor Amgen.
Mhm.
Die absoluten Effekte sind da, sie bleiben aber überschaubar. Biologisch ist das Ganze auch klar. Je tiefer man das LDL drückt, desto langsamer schreitet die Atherosklerose voran. Diese alte The Lower the Better Geschichte, aber das ist die Biochemie mit dem Ganzen. Die Frage ist ja, wollen wir dafür dann jedem Menschen mit 90 Milligramm pro Deziliter LDL, wir hatten irgendwann mal versprochen, das Ganze in Mol nachzuliefern, so unsere Leute in den östlichen Bundesländern. Also wollen wir dafür dann Menschen mit 90 Milligramm pro Deziliter LDL alle 2 Wochen ein Biologikum spritzen?
Mhm.
Mit anderen Worten, da gibt's Effekte. Aber die Debatte, die geführt werden muss, ist natürlich, welchen Preis der wert ist und was bedeutet das, wenn man es volkswirtschaftlich und gesamtsystemisch durchdenkt. Und dann braucht man an dieser Stelle die Therapiekosten, dann muss man die Number Needed to Treat mit angucken und das 4 Milliarden Loch der GKV dagegen halten. Dann haben wir es.
Ja, dann liefern wir doch direkt mal die Therapiekosten nach. Wir reden ja hier über Repatha. Das Ding ist ja noch patentgeschützt. Ein Pen hat 140 Milligramm. Das ist die Dosis, die hier gegeben wurde. Das heißt, wir haben das also alle 2 Wochen. 2 Fertigpens kosten Apothekenverkaufspreis. Ich nehme jetzt aber, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich nehme den Erstattungspreis, den die gesetzliche Krankenversicherung zahlt. Der steht hier nämlich auch drin. 2 Fertigpens kosten 434,21 Euro im Moment, am 14. November. Das heißt, ein Pen kostet rechnerisch 217 Euro und das Ganze rechnen wir einfach mal 52 durch 2. Und dann kommen wir auf zulasten der GKV nur für Repatha auf 5.600 Euro. Da kommt dann ja in der Regel noch ein Statin wahrscheinlich mit dazu und die ärztliche Arbeitszeit. Der gemeinsame Bundesausschuss hatte seinerzeit, als die Nutzenbewertung lief 2018, das ist also schon ein paar Tage her, hatten die Jahrestherapiekosten von etwa 5.500 bis 9.000 Euro angenommen. Und wenn man jetzt sagt, Herr Scherer, über 5 Jahre, wir nehmen mal das, was ich ausgerechnet habe, und wir nehmen mal konservativ die NNT von 56 mal 5 Jahre, 1,6 Millionen Euro, um ein Ereignis zu verhindern.
Kein Kommentar.
Schade. Jetzt habe ich mich so gefreut. Jetzt habe ich so.
Nein, aber die Zahl spricht doch. Das haben sie prima gemacht, aber das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte einfach die Zahlen für sich wirken lassen.
Okay.
Die sprechen für sich selber.
Alles klar. Gut, Herr Scherer, Sie haben gesagt, allein die Euros sind der Kommentar. Da muss man diese 1,6 Millionen dann einfach mal so stehen lassen und da muss man gar nicht mehr lange drüber nachdenken. Sie haben schon gesagt, GKV-Finanzen sind ja jetzt nicht gerade so rosig. Vielleicht noch ein Einschub zum Thema Millimol. Ja, wir geloben Besserung. Können wir jetzt gleich in der letzten PCSK9-Studie wahrscheinlich nochmal dann brav auch umrechnen für den Osten. Vielleicht, ich mache es immer so bauchgefühlsmäßig. Wenn ich Milligramm pro Deziliter habe und das in Millimol je Liter umrechnen will, ich mache dann einfach den Wert durch 2 und schiebe das Komma um eine Stelle nach links. Dann komme ich doch näherungsweise etwa hin. Das kann man doch so machen, oder? Wir sind ja hier nicht im Labor.
Nein, als Faustregel taugt das sicher.
Okay, gut. Also für alle Wessis da draußen, die nicht so oft umrechnen, durch 2 und einmal nach links schieben, beziehungsweise mal 18, wenn man aus der anderen Richtung kommt. Jetzt kommt die letzte heiße Arbeit. Wir haben versprochen, das krasseste Stück of Evidence, in Anführungszeichen, das heben wir uns fürs Ende auf. Wir bleiben in der Welt der PCSK9-Hämmer und ich darf das jetzt einfach mal so sagen. Man darf mich vielleicht für diese Wortwahl dann auch tadeln, das ist vollkommen erlaubt. Aber das sage ich jetzt aus tiefer Überzeugung, das ist der nächste große heiße Scheiß, über den wir jetzt wahrscheinlich reden. Nämlich ein PCSK9-Hämmer als Pille statt Fertigpen, also keine Injektion. Wir reden hier über Enlicitide, das ist der englische Wirkstoffname. Wahrscheinlich dann Enlicitid auf Deutsch. Der wird gerade von MSD, in Nordamerika heißt MSD bekanntlich Merck, da könnten wir mal einen eigenen Podcast machen, warum das so ist, entwickelt wird. Das ist also tatsächlich in der klinischen Entwicklung und Erprobung. Und in Laienmedien, ich zitiere hier nun mal die Welt Online, wird das gerade als Cholesterinsensation gefeiert. Das hat ziemlich viel Aufmerksamkeit draußen gefunden. Es gibt dazu eine Pressemitteilung von MSD, vielleicht Einordnung. Das müssen die machen, solange sie an der Börse sind. Das sind veröffentlichungspflichtige Informationen. Und es gibt tatsächlich Daten einer klinischen Phase 3-Studie, über die wir jetzt sprechen können. Und Phase 3-Studien sind ja bekanntlich dann die Basis für einen Zulassungsantrag. Es gibt auch einen begleitenden Kommentar zu dieser Studienpublikation. Beides ist auch wieder im JAMA veröffentlicht. Die sind also sehr kardiologisch unterwegs. Über diese Phase 3-Studie ist natürlich ein RCT, über den wir hier reden. An dieser Studie haben 303 erwachsene Menschen, also über 18-Jährige, teilgenommen, die eine heterozygote familiäre Hypercholesterinämie hatten. Und die hatten entweder bereits ein Statin erhalten und entweder ein LDL-C-Wert von 55 Milligramm pro Deziliter. Das sind in Millimol pro Liter 3,1. Und bereits ein früheres kardiovaskuläres oder atherosklerotisches Ereignis. Oder sie hatten einen LDL-C-Wert von 70 Milligramm pro Deziliter. Das sind dann 3,9 Millimol pro Liter. Und jetzt möchte ich aber irgendwann mal einen Applaus aus dem Osten bekommen. Und kein früheres. Danke, das ist jetzt Hamburg. Und eben kein Ereignis. Ne? Also entweder niedriges LDL mit Ereignis oder etwas höheres LDL ohne Ereignis. So, primärer Endpunkt in der Studie war ausschließlich die Senkung des LDL-C-Werts innerhalb von 24 Wochen, also gutes halbes Jahr. Und dann gab es noch sekundäre Endpunkte. Da wurde geguckt, wie verändert sich das Non-HDL-C, wie verändert sich das ApoB und wie verändert sich das Lipoprotein A. Alles binnen 24 Wochen und es wurde noch geguckt, LDL-C-Veränderung über ein Jahr. Es gibt also in dieser sogenannten Phase-3-Studie keinen einzigen klinischen Endpunkt. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und was man auch sagen kann, all diese Laborparameter, die man geprüft hat, sind alle signifikant in den Keller gegangen. Da gibt es wunderschöne Plots. Martin Scherer, reden wir mal über diesen großen neuen heißen und das Wort, das erspare ich mir jetzt zweites Mal.
Ja, also das ist die zweite PCSK9-Arbeit, wenn man so will, die wir heute besprechen. Wir hatten ja eben den Vesalius-Trial. Mhm. Das war ja schon ein Schritt weiter. Das war ja schon die logische Fortsetzung der PCSK9-Ära, nämlich in Richtung Primärprävention. Und da waren wir bei einem Millionenbetrag zur Verhinderung eines Ereignisses. Mhm. So. Und jetzt geht's hier einen Schritt weiter, die Tablette. Und die Werte purzeln bei familiärer Hypercholesterinämie um rund 60%. Und das klingt total beeindruckend, bis man genau das merkt, was Sie eben gesagt haben, Herr Nössler. Es schiebt gar keine klinischen Endpunkte, keinen Infarkt weniger, keinen Schlaganfall weniger. Wir haben schönere Laborzettel.
Ja.
So. Methodisch ist das ja auch solide, wissenschaftlich allerdings mager, weil es eher ein Industrie-Proof of Concept ist mit 24 Wochen Laufzeit. Wenn das jetzt heiß ist, dann ist es eigentlich vor allem marktwirtschaftlich heiß. Mhm. Und damit schließt sich dann wiederum der Kreis zum Vesalius-Trial. Also wir können die LDL-Werte jetzt senken bis in die Tiefsee. Die Frage bleibt einfach nur, wer davon profitiert. Wie viel das dann auch kostet, am Ende zählt ja nicht der Cholesterinspiegel, sondern es zählt das Ereignis, das nicht passiert. Punkt.
Genau. Und wir wissen nicht, was diese Tablette, wenn sie denn jemals zugelassen wird, nochmal ganz wichtig, das Ding, über das wir reden, ist eine Prüfsubstanz, es ist nicht zugelassen. Wahrscheinlich wird MSD, beziehungsweise halt in den USA Merck, das Ding jetzt bei der FDA mal einreichen und dann wird man sehen, was passiert. Und Sie haben es schon gesagt, am Ende ist das Thema Fettstoffwechsel genauso wie Adipositas halt ein riesiger Markt. Und wenn ich Aktionär wäre oder Aufsichtsrat der Firma MSD, und das sage ich völlig vorwurfsfrei, das ist nun mal das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, dann würde ich schon dafür sorgen, dass man hier in dieser großen Indikation, Sie haben gesagt, Primärprävention, dann kriegen wir das alle irgendwann übers Trinkwasser. Wahnsinn, da kann man unglaublich reich werden.
Man kann unglaublich reich werden und Hier schließt sich jetzt noch ein weiterer Kreis, nämlich der zu Ihrem Intro. Wollen wir nächstes Jahr mal aufs AHA-Meeting fahren? Ich würde sagen, das sollten wir schon. Denn da gibt's an einer Stelle bei diesen ganzen Meetings, und man merkt es auch ein bisschen an diesen Studienreigen, den wir heute hier vollzogen haben, da gibt's einen blinden Fleck. Und das ist dieser Bogen von der Pharmakodynamik bis hin zur Versorgungsethik.
Mhm.
Das vermisse ich bei solchen Meetings, und da sollten wir mal vielleicht in den Diskurs gehen, vor Ort, live. Können wir uns ja noch überlegen. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Chicago, wir kommen. Ich würde sagen, wir machen das einfach fertig. Fazit, Martin Scherer. Es ist gar nicht nur Open Label gewesen. Sie hatten anfangs so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt nur Open Label Studies uns anschauen, aber es waren auch ein paar vernünftige RCT dabei, wenngleich man die mal auch kritisch betrachten können. Welches Fazit nehmen Sie aus diesen Dingen mit und haben Sie für uns dabei?
Also, wenn man sich jetzt mal diese 13 Arbeiten anschaut, dann fällt auf, mehr als die Hälfte dreht sich um die Lipide. Wir haben das ja schon immer wieder mal, und wir haben es ja auch in diesem Podcast zur akademischen Revolution angesprochen. Wer macht denn eigentlich das wissenschaftliche Agenda-Setting? Das macht doch oft die Industrie.
Mhm.
Und vielleicht sind wir heute auch ein bisschen in diese lipozentrische Falle getappt, Herr Nössler. Wir wollten ja eigentlich Prioritäten setzen, die Spreu vom Weizen trennen. Und was haben wir geliefert? Spreu mit glänzender Verpackung. Und die meisten Studien sind gut gemacht, aber eng geführt. Es gibt kurze Laufzeiten, surrogate Endpunkte, einen starken Industriefokus.
Mhm.
Und eigentlich ist das ja Forschung, die vor allem neue Produkte vorbereitet und nicht unbedingt neue Erkenntnisse. Also was bleibt also? Es bleibt eigentlich ein nüchterner Blick auf unsere eigene Agenda. Evidenz-Update heißt nicht, alles zu besprechen, was neu ist, sondern das, was wirklich etwas verändert im Denken, im Handeln, im Outcome. Und da war so schrecklich viel nicht dabei. Lassen Sie mich versuchen, vielleicht 3 Punkte zu destillieren, die man mit in die Praxis rüber retten könnte. Das erste ist, nicht jede Signifikanz ist klinische Relevanz. Zweitens, je teurer und technischer eine Intervention klingt, desto genauer muss man hinschauen, wer sie bezahlt, wer sie bezahlt hat in der Studie und wer sie bezahlen soll, wenn sie in die Versorgung kommt. Und drittens, Patientinnen und Patienten profitieren am meisten von dem, was einfach, was dauerhaft und was machbar ist. Und das fängt sich gleich jeder an zu wundern. Das ist Bewegung, das ist Ernährung. Das ist Adhärenz und das sind gute Gespräche.
Ja.
Oder anders gesagt, die spannendste Innovation ist und bleibt der gesunde Menschenverstand. Sorry.
Ja. Health Literacy ist auch was von Verhältnisprävention. Wenn ich die Verhältnisse schaffe, ne, ein gesundes Leben zu führen, in meinem Rahmen meiner Möglichkeiten. Sie haben aus guten Gründen und Sie haben diese Gründe auch ausgeführt, kritisiert, dass wir jetzt uns so ein bisschen mit diesem, ja, mit diesem LDL-Gewitter und all diesem auch labormäßig getriebenen und pathophysiologisch und pathobiologisch getriebenen klinischen Betrachtungen gemein gemacht haben. Wir auf der anderen Seite aber immer wieder auch geloben, nein, wir wollen schon wirklich auf die klinisch relevanten und auf die bevölkerungsbezogen relevanten Aspekte gucken. Ich würde sagen, das widerspricht sich gar nicht. Ich stimme Ihnen zu, dass wir hier natürlich ein Stück weit getrieben sind von eben dem Setup, das aus der kardiologischen Welt kommt und natürlich dem Agenda-Setting, haben Sie es genannt, von der Gesundheitsindustrie. Ich würde es mal größer machen als nur Pharma. Es ist ja eine große Industrie, die einfach Geld verdient mit Krankheit oder eben in dem Fall vor allem mit Gesundheit. Und gleichwohl, ist es denn für uns eine Alternative, dass wir uns frei machen von dieser Agenda und sie gar nicht mehr kommentieren? Ich nehme die Antwort vorweg, dann würden wir doch den anderen die Interpretation überlassen.
Erstens das und zweitens wird die Blase, in der wir uns bewegen, noch blasiger. Es fiel mir einfach nur auf, das LDL ist ja eigentlich so eine Art neues Fieberthermometer der Kardiologie. Und wenn ich dann irgendwie die 13 Referenzen angucke und 7 davon drehen sich schon wieder um die Lipide, dann denke ich mir, ja, wir starren alle gebannt darauf, was das LDL macht, als gäbe es wirklich keine anderen Krankheitsursachen.
Ja.
Und da kriegt man einfach dann auf Dauer ein bisschen innerliche Schlagseite. Und wenn Sie mal in die Evidence-Update-Episoden reingucken, die am besten gelaufen sind bei uns, mit den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern, dann waren es oft die Lipid-Episoden. Insofern, wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht weiter besprechen würden.
Ja. Und just Martin Scherer, in dem Moment, wo Sie das sagen, poppt bei mir nebenbei eine E-Mail auf, dass doch eine ja, bedeutende Person aus der pharmazeutischen Industrie unseren Podcast abonniert hat. Grüße gehen raus.
Grüße auch von mir. Vielleicht dann gleich noch eine Bitte dazu an all die anderen. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast auch. Vielleicht können wir ja dann auch in der Kommentarfunktion, die wir ja auch haben, Hendes, dann auch so eine Art Diskurs haben.
Das fänden wir super, genau. Also jede Wortmeldung ist herzlich willkommen. Gibt es noch irgendeine Take-Home-Message, die wir an der Stelle formulieren müssen oder können wir uns schon um den Cliffhanger kümmern?
Also meines Erachtens steht jetzt das Cliffhanging an.
Ja. Yeah. Wo hängen Sie denn, Herr Scherer?
Da muss ich jetzt leider einmal zugeben, dass das Thema für die nächste Episode noch nicht klar ist und dass wir diesen Ausblick noch nicht machen können. Aber ich kann vielleicht mal ein neues Format des Cliffhangings ins Leben rufen.
Lasst
und das ist ein Langzeit-Cliffhanger. Wir werden uns schon auch mal damit befassen müssen, was die Verzahnung von militärischer Gesundheitsversorgung und ziviler Gesundheitsversorgung bedeutet, gerade vor dem Hintergrund der vielen geopolitischen Diskussionen und des Impacts zu Deutschlands und der Bedeutung der Bundeswehr. Das hat natürlich auch eine medizinische Komponente und die werden wir früher oder später auch mal hier besprechen, wenn es im Januar ist.
Oh, da muss ich jetzt echt an mich halten, dass ich nicht irgendwas dazu sage, Herr Scherer. Aber ich würde sagen, wir belassen es genau bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Und dann kitzeln wir die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen.
Wir werden dann auch zum allerersten Mal einen General hier haben im Podcast. Das kann man vielleicht noch sagen.
Ja, Generalstabsarzt. Gut, mehr verraten wir aber nicht an der Stelle.
Mehr nicht, nein.
Gut, Martin Scherer, das war eine gute Stunde über eine Menge Literatur. Ich würde sagen, wenn wir es auf die Zahl der Fußnoten, die wir besprochen haben, es müssten 15, 16 sein, runterbrechen, war das ein ziemlich hübscher, flotter Ritt, würde ich sagen. Also fast schon Short-Take-like, aber halt mehrere in einem Stück. Ich sag danke.
Ich sag bitte. Und aber auch danke an Sie und an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.